Wir hören zunächst andächtig die Worte der heiligen Lesung vom heutigen vierten Fastensonntag, dem Fastensonntag Letare, aus dem Brief des heiligen Apostel Paulus an die Galater. Brüder, es steht geschrieben, Abraham hatte zwei Söhne, einen von der Magd und einen von der Freien. Der von der Magd war auf dem Wege des Fleisches geboren, der von der Freien aber aufgrund einer Verheißung. Das ist bildlich gesprochen. Es bedeutet die beiden Testamente. Das eine stammt vom Berge Sinai und gebiert zur Knechtschaft. Es wird durch Agar dargestellt. Der Berg Sinai liegt nämlich in Arabien. Er steht in Zusammenhang mit dem jetzigen Jerusalem, das mit seinen Kindern in der Knechtschaft ist. Jenes Jerusalem aber, das von oben stammt, ist frei, und das ist unsere Mutter. Steht doch geschrieben, freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst, brich in Jubel aus und jauchze, die du nie in Wehen liegest, denn zahlreicher sind die Kinder der Vereinsamten als die Kinder der Vermählten. Wir, meine Brüder, sind wie Isaak Kinder der Verheißung. Aber wie damals der nach dem Fleische Geborene den nach dem Geiste Geborenen verfolgte, so ist es auch jetzt. Doch was sagt die Schrift? Verstoße die Magd mit ihrem Sohne, denn der Sohn der Magd soll nicht Erbe sein neben dem Sohne der Freien. So sind auch wir, meine Brüder, nicht Kinder der Magd, sondern der Freien, aufgrund der Freiheit, die uns Christus geschenkt hat. Soweit die Worte der heiligen Lesung.
Dank sei Gott.
Und dann hören wir andächtig die Worte des heiligen Evangeliums, die uns aufgeschrieben hat der heilige Apostel und Evangelist Johannes. In jener Zeit fuhr Jesus über das Galiläische Meer, das auch See von Tiberias heißt. Eine große Volksmenge folgte ihm, weil sie die Wunder sahen, die er an Kranken wirkte. Da ging Jesus auf einen Berg und setzte sich da selbst mit seinen Jüngern nieder. Es war kurz vor Ostern, dem Feste der Juden. Als Jesus die Augen erhob und die große Volksmenge sah, die zu ihm gekommen war, sprach er zu Philippus, »Woher werden wir Brot kaufen, dass diese zu essen bekommen?« Das sagte er, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, Brot für 200 Denare reicht nicht aus für sie, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Da sprach einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, es ist ein Knabe hier, der 5 Gerstenbrote und 2 Fische hat. Allein, was ist das für so viele? Jesus sprach, lass die Leute sich setzen. Es war nämlich viel Gras an dem Orte. Da ließen sich die Männer nieder, gegen 5000 an der Zahl. Jesus nahm nun die Brote, und nachdem er ein Dankgebet gesprochen hatte, ließ er sie denen austeilen, die sich gesetzt hatten, desgleichen auch die Fische, so viel sie wollten. Als sie satt waren, sprach er zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Stücklein, damit sie nicht zugrunde gehen. Sie sammelten und füllten 12 Körbe mit Stücklein, die von den 5 Gerstenbroten übrig waren, nachdem alle satt geworden. Da nun die Leute das Wunder sahen, das Jesus gewirkt hatte, sprachen sie, dieser ist wahrhaft der Prophet, der in die Welt kommen soll. Jesus aber erkannte, dass sie kommen und ihn mit Gewalt fortführen wollten, um ihn zum König zu machen. Er zog sich daher abermals auf den Berg zurück, um allein zu sein. Soweit die Worte des heiligen Evangeliums.
Lob sei dir, Christus.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern in Christus, in dieser außergewöhnlichen Situation, die sicher nicht ideal ist, aber doch auch irgendwo ihr Gutes hat. Richte ich mein Wort an euch. Es ist erstaunlich, die Ruhe, die wir hier jetzt erleben dürfen. Und so ist es vielleicht auch gar nicht irgendwie passend für die Fastenzeit. Und wir wollen uns heute einen kleinen Gedanken machen, der auch für die außergewöhnliche Situation, für die schwere Situation, in der wir gerade sind, uns hilft, weil wir jetzt in der Fastenzeit besonders auch meditieren über das Leiden Jesu natürlich und darüber, wie er durch sein Leiden und durch seine Erniedrigung uns die Freiheit geschenkt hat. Die Freiheit, die wir jetzt gerade äußerlich gesehen, die jetzt vielleicht etwas eingeschränkt ist, aber die wir umso mehr, so wie die ersten Christen, die auch in der Gefangenschaft die innere Freiheit gehabt haben, deren auch wir uns jetzt besonders besinnen können. Und von der auch der heilige Apostel Paulus in seinem Brief heute schreibt: Wir sind Kinder der Freien aufgrund der Freiheit, die uns Christus geschenkt hat. Jenes Jerusalem, das von oben stammt, ist frei und das ist unsere Mutter. Das himmlische Jerusalem ist ja, wie wir wissen, die Kirche. Wie schön ist es, dass wir eine freie Mutter haben, in der wir nicht mehr Knechte sind, sondern freie Kinder. Und Jesus, und das betrachten wir eben jetzt in dieser Zeit vor dem Leiden und der Auferstehung und dem Tod Jesu Christi. Jesus hat uns erlöst vom ewigen Verderben, vom ewigen Tod zur Freiheit der Kinder Gottes. Durch sein Leiden. Und heute sehen wir, übrigens auch im Evangelium, sehr schön, wie Jesus besorgt ist um das Heil der Menschen. Er war tätig mit den Aposteln und da wurden die Apostel recht müde und deswegen hat er beschlossen, mit ihnen über den See zu fahren, damit sie alle etwas sich erholen könnten und wieder geistig auftanken könnten. Deswegen hat er zu ihnen gesagt: Kommt, wir fahren an das andere Ufer. Und dort aber haben die Leute wieder gewartet auf ihn und brachten Kranke zu ihm und wollten ihn hören. Und so hat er trotz seiner Müdigkeit auch das Leid dieser Menschen gesehen und konnte es nicht einfach so stehen lassen. Und er hat wieder stundenlang die Kranken geheilt und zu ihnen geredet, die frohe Botschaft, und zu ihnen geredet, so geredet, dass es wieder ihre Herzen erfüllt hat. Und als da sie zum Teil von weit her kamen und da die Stunde schon fortgeschritten war, hat er ihnen noch Speise besorgt durch die wunderbare Vermehrung der Brote und der Fische. Und da sehen wir die Menschenfreundlichkeit, wie es immer heißt, Jesu, die Menschenfreundlichkeit Gottes, seine Liebe zu uns, wie sehr wir ihm am Herzen liegen. Und nicht nur leiblich, sondern auch unser geistiges Wohl liegt ihm mehr am Herzen, als es uns selber wichtig sein kann. In der vergangenen Woche am Freitag kam in der Heiligen Messe die schöne Stelle, die uns der Evangelist Johannes berichtet von Jesus am Jakobsbrunnen. Wir kennen sie alle. Jesus war unterwegs mit seinen Aposteln und müde von der Reise, heißt es, sie kamen durch Samaria an die Stelle, wo Jakob den Brunnen, wo der Jakobsbrunnen stand. Und müde von der Reise setzte sich Jesus an dem Brunnen nieder. Es war um die sechste Stunde, das heißt um Mittag herum. Und die Apostel sind dann losgezogen, um etwas zu essen zu besorgen in der Stadt. Und wie Jesus da sitzt, kommt eine Frau, um Wasser zu schöpfen. Und Jesus spricht sie an und sagt, gib mir bitte von diesem Wasser. Die Brunnen waren ja zum Teil sehr tief und da bräuchte man ein Gefäß, um das Wasser hochzuziehen. Und die Frau wundert sich und sagt, du, ein Jude, sprichst mit mir? Denn die Juden, heißt es, haben mit den Samaritanern den Kontakt gemieden. Und dann sagt Jesus, wenn du wüsstest, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der mit dir spricht, dann würdest du ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser schenken. Und man fragt die Frau, bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen geschenkt hat? Und dann sagt Jesus, jeden, der von diesem Wasser trinkt, das du da holst, den wird wieder dürsten. Aber das Wasser, das ich ihm gebe, wenn er trinkt von dem Wasser, das ich ihm gebe, dann wird er nicht mehr dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm gebe, wird vielmehr in ihm zum Quell, der weiterströmt ins ewige Leben. Das Wasser, das Jesus uns gibt, der Trost, den Jesus uns gibt, und das lernen wir ja auch gerade in der Fastenzeit, wo wir uns versuchen, der irdischen Tröstungen zu entsagen, um uns zu konzentrieren auf den bleibenden Trost. Und die Fastenzeit unternehmen wir ja, weil wir feststellen, dass diese irdischen Dinge uns nur eine Zeit lang trösten können, danach wieder eine Leere hinterlassen, Unruhe hinterlassen, vielleicht sogar uns an sich binden und uns zu Sucht führen und Abhängigkeit. Und deswegen nehmen wir die Fastenzeit auf uns, um diesem zu entsagen, um unseren Neigungen abzusterben, die durch die Erbsünde zum Bösen neigen und uns zu erheben zu den ewigen Gütern, die in uns weiterströmen ins ewige Leben, die nicht vergänglich sind und sogar Kraft haben, in uns weiterzuströmen und uns zu erfüllen. Die Frau sagt natürlich, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht mehr herkommen muss, um Wasser zu schöpfen. Und Jesus antwortet dann nicht darauf, er sagt nur zu ihr, geh und hol deinen Mann. Und die Frau sagt, ich habe keinen Mann. Und Jesus, und das sind die Worte, die dann die Frau eigentlich überzeugen, er sagt zu ihr, richtig hast du gesagt, du hast keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Und die Frau fällt aus allen Wolken und läuft in die Stadt, lässt ihren Krug stehen, sagt Johannes sogar, lässt ihren Krug stehen, rennt in die Stadt und sagt zu den Leuten, schaut, da sitzt einer am Brunnen draußen, ob das nicht der Messias ist, denn er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und dann kamen die Leute raus und hören ihn und sind begeistert von Jesus und bitten ihn, eine Zeit noch zu bleiben. Und Jesus bleibt dann noch 2 Tage bei ihnen. Und am Ende sagen sie zur Frau, jetzt glauben wir nicht mehr, nur weil du uns erzählt hast, was du erlebt hast, sondern weil wir ihn gehört haben. Und das ist tatsächlich der Messias. Und diese Stelle von der Ermüdung Jesu zeigt uns, wie Jesus, wie gesagt, wie ich eingangs gesagt habe, darum geht es eigentlich, wie Jesus sich erniedrigt hat. Wir sehen, wie er die ganze Menschheit getragen hat, mit allen ihren Konsequenzen, auch mit der Ermüdung. Und wir wissen ja, in Jesus, in der einen göttlichen Person des Logos, sind die 2 Naturen vereint, ungemischt, heißt es, die göttliche und die menschliche Natur, ganz und ungemischt. Und hier sehen wir an diesem schönen Beispiel, wie Jesus da müde ist von der Wanderung. Da setzte sich nieder, um sich auszuruhen. Und das zeigt uns auch, wie sehr Gott sich erniedrigt hat für unsere Erlösung. und lässt uns vielleicht erschauern, wie ist es möglich, dass Gott, der das ganze Universum geschaffen hat, sich so erniedrigt, dass er sogar vor Müdigkeit sich absetzen muss auf der Reise. Der heilige Augustinus schreibt in seinem Kommentar zum Johannesevangelium dazu Folgendes. Nicht ohne Bedeutung ist es, dass Jesus müde wird. Nicht ohne Bedeutung wird die Kraft Gottes müde. Nicht ohne Bedeutung ist der ermüdet, durch den alle Mühseligkeit, durch den alle Mühseligen erquickt werden. Nicht ohne Bedeutung ist der ermüdet, bei dessen Abwesenheit wir kraftlos, bei dessen Gegenwart wir stark werden. Jesus ist müde, und zwar von der Reise, und er setzt sich nieder, und zwar neben einen Brunnen. Müde setzt er sich nieder um die sechste Stunde. Alles dieses bedeutet auf etwas hin, will etwas anzeigen, macht uns gespannt und mahnt uns anzuklopfen. Möge er also uns und euch öffnen, er, der so huldvoll uns mahnt mit den Worten, klopft an und es wird euch aufgetan. Deinetwegen ist Jesus von der Reise müde geworden. Denn wir sehen Jesus in seiner Macht und wir sehen ihn in seiner Schwachheit. Den kraftvollen und den schwachen Jesus. Den kraftvollen sehen wir, denn es heißt, im Anfange war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und dasselbe war im Anfang bei Gott. Willst du sehen, wie stark dieser Gottessohn war? Dann denke, alles ist durch ihn gemacht worden und ohne ihn ist nichts gemacht worden und alles hat er ohne Mühe erschaffen. Was ist mächtiger als der, durch den ohne Mühe alles erschaffen wurde? Willst du ihn nun auch in seiner Schwachheit sehen? Dann denke, das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Jetzt kommen die schönen Worte, die Kraft Christi hat dich erschaffen und die Schwachheit Christi, die wir eben sehen in seinem Erdenleben und auch im Leiden, die Schwachheit Christi hat dich neu geschaffen. Die Allmacht Christi bewirkte, dass das, was nicht war, wurde. Und die Schwachheit Christi bewirkte, dass das, was war, nicht zugrunde ging. Also durch seine Allmacht hat Gott uns geschaffen und durch seine Schwachheit hat er bewirkt, dass das, was geschaffen war, nach dem Sündenfall nicht zugrunde ging, sondern neu geschaffen wird. Er hat uns in seiner Allmacht erschaffen, in seiner Schwachheit aber gesucht. Nicht nur erlöst, sondern gesucht, sagt der heilige Augustinus. Und daran wollen wir jetzt denken. In dieser Fastenzeit, in dieser Zeit, wo wir des Leidens Christi gedenken, der Menschheit, der Erniedrigung Jesu Christi, wenn wir ihn auch sehen, wie er sich unter die Geschöpfe erniedrigt, wie er sich verurteilen lässt von Pilatus, wie er Barabbas sich vorziehen lässt. Da steht er, der allmächtige Gott, wo es heißt, durch ihn ist alles geschaffen. Und durch diese seine Schwachheit sucht er uns. Und wie sehr er uns sucht, haben wir eben, wie ich vorhin gesagt habe, auch gesehen, als er die Menschen wieder tröstet, wie sie zu ihm kommen, obwohl er sich gerade zur Ruhe zurückziehen wollte. Das kann uns sehr viel Gedankenstoff geben für die jetzige Zeit. Kann uns auch Gedankenstoff geben, also für die liturgische Zeit, aber auch für die Zeit, in der wir jetzt gerade stehen, diese außergewöhnliche seltsame Situation, vielleicht auch bedrückende Situationen, wo wir im Dunkeln stehen. Und da können wir uns an diese Jesus vorstellen, wie er war, wie er uns sucht mit seiner Schwachheit, durch seine Menschwerdung, durch sein Leiden. Und so denken wir an diese Sorge Christi für uns. Lassen wir uns finden von ihm. Lassen wir uns erlösen. Vereinen wir die Kreuze, die wir zu tragen haben, mit ihm. Denken wir jetzt daran, wie sehr wir auch durch die Umstände gelöst werden vom Geschaffenen, wie wir gezwungen werden, in uns zu gehen, auf das Unvergängliche zu schauen, wie wir gezwungen werden, auf das Wesentliche uns zu konzentrieren, wie wir gezwungen werden, zu meditieren über das Ewige, wie wir auch gezwungen werden, jetzt uns daran festzuhalten, dass Gott immer bei uns ist, egal wie die Situationen, wie das Leben, was unser Leben bringt. Lassen wir uns erlösen von ihm und denken wir daran, an das Wasser, das er uns geben will, das fortströmt zum ewigen Leben. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.